Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft. Und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Visionen. Also, seid gespannt.
Also, was kannst du richtig gut und wie kannst du das dann einsetzen? Ist die Kernfrage, die wir bei den Lernferien stellen.
Manchmal ist auch schon eine ganz kleine Geschichte, eine kleine Intervention, in Anführungszeichen, ein kleiner Impuls, etwas, was etwas ändern kann in so einem Mindset.
Ich spreche heute mit Jennifer Busch und Hannah Schmidt-Friedrichs. Gemeinsam mit einer Freundin haben sie 2012 in Hamburg Climb Lernferien gegründet und bieten mittlerweile deutschlandweit an verschiedenen Grundschulen Lernangebote in den Ferien an. Wir sprechen über ihren Weg von der Idee bis zur Unternehmensgründung und natürlich auch intensiv über ihre Erfahrungen, ihre Haltung, ihr Bildungsverständnis und auch die Nachhaltigkeit der Lernferien. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Bildungsfrauen-Podcast-Folge. Und in dieser Folge gibt es tatsächlich geballte Frauenpower und auch ein wenig ein abgeändertes Format, weil ich nicht nur mit einer Frau heute spreche, sondern mit zwei Bildungsfrauen. Und eigentlich wären sie sogar zu dritt gewesen. Und leider ist Charlotte Frey, die dritte im Bunde, heute zeitlich nicht verfügbar. Aber dafür habe ich Jenny Busch und Hannah Schmidt-Friedrichs zu Gast. Und die drei haben zusammen Climb Lernferien entwickelt und gegründet. Herzlich willkommen, Jenny und Hannah. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank.
Ich habe ja gerade gesagt, ihr seid bei Climb Lernferien. Könnt ihr mal kurz sagen, was Climb Lernferien überhaupt ist?
Ich starte mal. Ich bin Jenny, hi. Climb Lernferien ist ein Programm, mit dem wir an Grundschulen arbeiten. Und wir sind immer für 2 Wochen an der Schule und machen aber mehr als nur Betreuung oder mehr als nur Lernen, sondern wir nennen das Ganze Lernferien. Es steht unter dem Motto, clever lernen, immer motiviert bleiben. Und letztlich geht es um die Frage, was kannst du eigentlich richtig gut? Und du meint dort die Kinder, die manchmal gar nicht direkt eine Antwort drauf haben, wenn man sie fragt, was kannst du eigentlich richtig gut? Als auch meint es unsere zweite Zielgruppe und das sind Erwachsene, die sich einfach generell für Bildung interessieren, sich für Kinder einsetzen möchten, vielleicht auch Lehramt studieren, überlegen, das zu tun oder es aufzuhören und sich auch all diese und viel mehr Fragen stellen. Und das tun wir mit Climb seit sogar schon 9 Jahren tatsächlich. Wir beide, also Hannah und ich, als auch Charlotte, die heute leider nicht da sein kann, haben das Ganze gegründet. Wir sind also die Gründerinnen und Gesellschafterinnen auch bis heute. Und meine Rolle jetzt aktuell bei Climb ist die, dass ich mich mit der weiteren Skalierung, also der Übertragung des Programms in weitere Städte und in neue Schulen beschäftige und mit der Finanzierung des Ganzen. Vielleicht, Hannah, möchtest du auch noch was ergänzen und deine aktuelle Rolle beschreiben?
Genau, das mache ich sehr gerne. Wie Jenny schon gesagt hat, habe ich zusammen mit Charlotte und Jenny Climb gegründet als gemeinnützige GmbH. Deshalb sind wir alle drei nach wie vor die Gründerinnen und auch die Gesellschafterinnen. Und ich habe mich vor inzwischen 2 Jahren, etwas mehr als 2 Jahren, aus dem aktiven Tagesgeschäft, sage ich mal, weitestgehend zurückgezogen, nachdem ich als Schwerpunkt hauptsächlich den Aufbau und die Konzeption des Erwachsenenbildungsprogramms bei Climb hatte und bin aber nach wie vor insofern bei Climb noch beteiligt, als dass ich die Menschen, die sich jetzt vor Ort um die Lernferien kümmern, um die Koordination der Lernferien, die begleite ich und coache sie in ihre Führungsrolle hinein oder durch ihre Führungsrolle hindurch.
Einfach um, ich sag mal, das Kleeblatt komplett zu machen, welche Rolle hat Charlotte denn neben euch beiden? Jenny?
Charlottes Rolle ist, neben der, dass sie genau wie wir eben eine Gründerin und Gesellschafterin ist, seit mittlerweile, muss man gerade Hannah rüber luschern, 3 Jahren Geschäftsführerin, Hannah nickt eifrig, genau. Das macht sie zusammen im Tandem mit dem zweiten Geschäftsführer Jens, der eher fürs Controlling und das Kaufmännische zuständig ist. Ist Charlotte diejenige, die eher für das Programm und die Umsetzung und das Operative verantwortlich zeichnet und vorher auch ganz viel sich mit der Entwicklung des Programms selber, der Materialien, aber auch der ganzen Kommunikation beschäftigt hat.
Ja, vielen Dank. Das macht ja schon mal deutlich, wie unterschiedlich die Bereiche auch sind, die es braucht, um so eine Unternehmung aufzuziehen. Mich würde ja aber zu Beginn wie immer eigentlich interessieren, so ganz back to the roots, wie habt ihr eigentlich das Interesse am Bildungsbereich entdeckt jeweils und wie war dann der Weg dahin, dass ihr Climb Lernferien gegründet habt? Hanna, magst du mal direkt einsteigen?
Ja, gerne. Das ist eine super interessante Frage, wie ich das Interesse am Bildungsbereich entdeckt habe. Also ich habe tatsächlich mich schon fast immer irgendwo im Bildungsbereich engagiert. Ich habe viel Nachhilfeunterricht gegeben und ja, mich viel mit dem Bereich Schule beschäftigt, vor allem ab dem Zeitpunkt, als ich selber nicht mehr in der Schule war. Und habe dann nach meinem Psychologiestudium beschlossen, dass ich gerne die Schule auch mal sozusagen von innen kennenlernen möchte, obwohl ich keine Lehrerin bin. Und deshalb habe ich mich für eine Bildungsinitiative entschieden, die heißt Teach First Deutschland. Da geht man gerade als Nicht-Lehramtsstudierende oder Lehrerin für 2 Jahre an eine Schule in besonders herausforderndem Umfeld. Und über dieses Programm habe ich Jenny und Charlotte kennengelernt. Und da es nicht allzu viele Menschen gab, die sich innerhalb dieser Bildungsinitiative im Grundschulbereich aufgehalten haben und wir alle drei gemeinsam nach Hamburg an 3 unterschiedliche Grundschulen gekommen sind, war von Anfang an klar, wir tun uns zusammen und wir überlegen ganz viel gemeinsam, was können wir denn den Kindern an unseren 3 ganz unterschiedlichen Schulen irgendwie bieten. Und das heißt, wir haben sehr viel Zeit gemeinsam Unterricht planend, vor allem ehrlicherweise auf Balkonen verbracht, manchmal auch in Wohnzimmern oder in Cafés. Und nachdem das erste Einsatzjahr mehr oder weniger vorbei war oder zur Hälfte vorbei war, haben wir gedacht, was machen denn die Kinder, mit denen wir da den ganzen Tag verbringen, eigentlich in den Sommerferien? Und haben dann in einer Hauruck-Aktion einen ersten Entwurf, eine erste Idee für ein Lernferienprogramm entwickelt. Das war am Anfang noch sehr rudimentär und hat sich dann, ich würde mal sagen, im Januar 2012 haben wir angefangen, darüber nachzudenken, bis zu den Sommerferien hin so weit entwickelt, dass wir dann den kleinen Prototyp, nenne ich es mal, starten konnten im Sommer 2012. Vielleicht möchte Jenny noch ein bisschen ergänzen, wie wir uns da gefunden haben.
Ja, Hanna sagte schon, dass wir 3 uns beim ganzen Planen und so für unseren Fellow-Einsatz bei Teach First kennengelernt haben. Ehrlicherweise am meisten auf Initiative von Charlotte, die nämlich als die allererste Frage dort in so einem Seminar gestellt wurde, so was wollt ihr mit eurem Einsatz denn erreichen und eure Ziele und Visionen? Und alle fingen irgendwie an, mit ihren Kulis auf ihren Blättern rumzuschreiben. Hat Charlotte tatsächlich über den Tisch gesprungen, hat sich auf den Boden gelegt, ihre riesige Kiste mit so bunten Crayons, Wachsmalstiften, ich glaube 200 Stück. Ich habe diese super Crayons, 200, und schmiss das so durch den ganzen Raum und alle gucken. Und Hanna und ich sind hinterher gesprungen und haben es auf den Boden gelegt und Bilder gemalt. Und alle waren so, ach, das sind die Grundschulleute. So. Und ab da haben wir das Label und hatten uns lieben gelernt und dann, wie Hanna schon sagte, super viel Zeit in der Planung und dem gegenseitigen Unterstützen vor allem verbracht. Und wie ich selber insgesamt in den Bereich gekommen bin, ich glaube, in diesen formellen Bildungsbereich wollte ich einfach schon qua Lehrerkind, meine Eltern haben beide als Erste in ihrer Familie studiert und dann auch noch Lehramt. Deshalb natürlich hat man dann den Impuls, genau das nicht zu machen, so mit 15, 16. Dennoch habe ich auch ähnlich wie Hanna immer schon irgendwie Nachhilfe gegeben, war Trainerin im Kunstturn, ich war Leistungsturnerin früher und alles, was so gerade die nonformalen und informellen Settings sind, war ich total drin und dabei, sodass es mich dann doch irgendwann wie so ein Boomerang wieder zurückgetrieben hat, dann über Teach First direkt ins Schulsystem hinein und jetzt in der Funktion bei Climb auch immer noch im und am System arbeitend und das mit sehr großer Begeisterung, aber mit einem nicht ganz so starren Korsett sozusagen. Jetzt in einer zum Beispiel Verbeamtung an einer Schule oder so. Und das, glaube ich, irgendwie ein ganz guter Mittelweg, der zu mir ganz gut passt und ich glaube auch uns allen dreien sehr gut taugt, weil wir da einfach sehr, sehr gut wirken können, auch mit unseren Persönlichkeitstypen, mit dem, was wir so machen.
Wie ist denn dann die Idee gewachsen von dem Prototypen oder von einem ersten Projekt, wirklich auch ein Unternehmen zu gründen? Und das im Bildungsbereich, ne? Also bei mir hakt es dann immer erst so ein bisschen, weil bei Bildung denke ich in erster Linie an öffentliche Einrichtungen, ne, an eben auch, wie du schon sagtest, Jenny, eher so ein starres Korsett mit Verbeamtung, mit Rahmenplänen oder so, ne? Oder ich meine, klar, auch im Bereich Weiterbildung beispielsweise, da sind es dann vielleicht auch Unternehmen, in denen man dann Weiterbildung macht oder man ist freiberuflich tätig. Aber wie ist bei euch aus diesem ersten Impuls heraus die Idee entstanden, wirklich eine Gesellschaft zu gründen, eine gemeinnützige GmbH? Jenny?
Tatsächlich würde ich sagen, das hat uns unsere Zielgruppe rückgemeldet, dass wir das sollen. Die hat nicht gesagt, bitte gründet eine GmbH, das kostet so und so viel Geld und das sind die Hürden und da werdet ihr heulen, und das ist auch passiert. Sondern die Rückmeldung tatsächlich von den Kindern, von den Familien, von Anfang an, also von, wir geben euch ein Angebot, hättet ihr denn Bock? Und alle so, ja klar. Und wir so, okay, it's real. So, wir haben irgendwie gedacht, es ist cool und es kommt gut an, aber gerade die Kinder waren halt total begeistert und so, Schule in Ferien, richtig geil, auf jeden Fall, machen mit. Und ungefähr an Tag 2 waren die Kinder so, ach, 2 Wochen ist schon vorbei, können wir nicht 6 Wochen, nächstes Jahr bitte 6 Wochen. Und die Rückmeldung von Eltern, was hat du deinem Kind gemacht, das springt morgens total fröhlich auf und will los in die Schule. Und auch die Rückmeldung nach den Ferien, vor denen man ein bisschen zittert, ne, von den Klassenlehrerinnen, waren so, oh, ich dachte, die sind total kaputt, aber das Gegenteil war der Fall, viel fokussierter, richtig cool, das ist ja super. Also dieses ganze Feedback und dieser ganze Rückenwind hat uns auf jeden Fall bewogen. Das war jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege, sondern wir machen das schon nochmal. Und dann stellt sich natürlich die Frage mit Trägerschaft und gründet man jetzt einen Verein und was auch immer. Und dann haben wir einmal so einen Pitch gemacht, wer irgendwie solche Formate aus dem Fernsehen kennt, ne, ein paar Minuten was vorstellen. In der Handwerkskammer of all places, so gab es so einen Gründerinnen-Tag und dann haben wir das da gepitcht und so auf die Minute, nach 5 Minuten waren wir durch und haben die Fragen. Und da war die Rückmeldung total gut. Dachten wir so, okay, krass, ja, irgendwie vielleicht ist es wirklich mehr als nur, wir machen das mal in Ferien, auch 2-mal in den Ferien. Und Hanna, du warst ja auch an dem Tag mit dabei. Magst du ob da vielleicht weiter erzählen, was dann geschah?
Ja, ich glaube, das Erste, was mir eingefallen ist, war tatsächlich auch, wir haben das Ganze gar nicht gestartet mit der Idee, was zu gründen, sondern genau mit dieser Idee, wir machen da ein spannendes Projekt im Rahmen der Schule. Der große Unterschied war, glaube ich, dass wir eben nicht wirklich aus dem System herauskamen, sondern schon als so ein klein bisschen so ein Fremdkörper an unseren Schulen waren und direkt gesagt haben, wenn wir was machen, dann machen wir das schulübergreifend. Und damit waren wir sofort aus diesem ganzen normalen Angebot irgendwie raus. Dann haben wir diese super positive Rückmeldung bekommen und gleichzeitig, das würde ich auch sagen, gemerkt, das strategische Arbeiten und dieses konzeptionelle Überlegen, wie könnte man das denn angehen, wie könnte man das dann auch professionalisieren, hat uns total viel Spaß gemacht. Mindestens genauso viel Spaß wie die tatsächliche Umsetzung. Und damit war in der Kombination von irgendwie richtig gutem Feedback und richtig guter Zusammenarbeit mit unglaublich viel Spaß und total viel Energie einfach klar, dass das weitergehen muss. Und dann haben wir uns relativ schnell umgehört, was es für Unterstützungsformate gibt, wenn man in Richtung Gründung denken möchte. Und da waren wir noch relativ ergebnisoffen, was irgendwie Verein, UG, GmbH, was auch immer angeht. Und haben dann tatsächlich aus verschiedenen Beratungsformaten für uns das Format rausgezogen, was für uns am besten passt. Und da war uns ehrlicherweise auch relativ schnell klar, dass es, wenn wir schon was gründen, dann etwas sein soll, was sozusagen langfristig sich selber trägt und was etwas flexibler und schneller reagierend ist als ein Verein und gleichzeitig ja von Anfang an so angelegt ist, dass es langlebig ist und dass daraus was richtig Großes werden kann, wenn es denn was werden soll. Und deshalb haben wir uns für dieses Format der gemeinnützigen GmbH entschieden und dann eben auch wirklich viel Energie und Hirnschmalz und Arbeitszeit und Blutschweiß und Tränen da reingesteckt, dass das, obwohl es im Bildungsbereich ist, so einen professionellen Charakter bekommt und eben direkt ja, so ein Stück weit businessmäßig aufgezogen wird. Ja, bisschen Sonderweg im Bildungsbereich, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Seid ihr denn direkt all in die Gründung gestartet oder habt ihr daneben noch andere Stellen gehabt, Funktionen bei anderen Trägern? Wie habt ihr das auch mit der Finanzierung auf die Beine gestellt? Weil eine Idee zu haben und die auszuarbeiten, ist ja durchaus zeitintensiv, bringt aber zu Beginn ja nicht unbedingt so viel Geld rein, dass man auch den Lebensunterhalt davon bestreiten kann oder auch die Ausgaben, die man erstmal hat. Wie habt ihr das gelöst?
Also wir sind nicht direkt alle drei All-In gegangen. Wir haben in wechselnden Positionen immer alle drei, zumindest am Anfang, ich würde sagen, das erste halbe Jahr bis Jahr, in unterschiedlichem Umfang immer noch Nebentätigkeiten, kann man es ja fast nennen, gehabt. Haben dann aber im Laufe dieses ersten Jahres gemerkt, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Also genauso wie es, glaube ich, am Anfang nicht funktioniert hätte, wenn wir alle drei direkt Vollzeit da gewesen wären. Also rein finanziell hätte man irgendeinen Puffer haben müssen, den wir uns vorher nicht aufgebaut haben. Und ich glaube auch ehrlicherweise für uns und unseren Fokus war es am Anfang gut, dass wir alle drei im Bildungssystem geblieben sind, in ganz unterschiedlichen Positionen und dann aber relativ klar gesagt haben, also ich glaube, spätestens nach einem Jahr waren wir alle drei dabei. Nicht alle mit einer 100% finanzierten Stelle, wenn man das jetzt mal so mit irgendeinem regulären Job vergleicht, aber alle mit 100% Zeit. Und weil wir durch diese 2 Jahre Fellow-Einsatz plus Gründung nebenher mehr oder weniger darauf eingestimmt waren, dass 100% Arbeiten sowieso nicht reicht, sondern wir alle mehr oder weniger 150% arbeiten wollten und konnten, haben wir dann nebenbei immer noch ein bisschen Geld irgendwo verdient, in anderen Bildungsprojekten, mit einer Teilzeitstelle, um so diese Anfangsunsicherheiten irgendwie zu überbrücken. Aber ab dem 2. Jahr war uns klar, auch so ein bisschen als Ansporn für das Unternehmen, das muss auch was werden, wovon wir leben können. Vielleicht nicht ab Tag 1, aber da soll es irgendwie hingehen. Und ehrlicherweise war das auch was, ich weiß nicht, Jenny, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an diese eine Konversation, die wir in diesem Gründungslab hatten. Eine Sache, die uns unglaublich wichtig war, dass wir uns abgrenzen von so einem, wie sage ich das denn freundlich, höflich, reiche, weiße Ehefrauen-Bildungsprojekt, die irgendwie die Zeit und die Muße und vor allem den finanziellen Background haben, mal so nett nebenher und ohne eigenes Einkommen irgendwas auf die Beine zu stellen. Wir wollten, dass das was ist, wovon wir auch leben können, was sozusagen unser Einkommen generiert. Ja, und das ist uns dann ja über kurz oder lang auch gelungen.
Und wie habt ihr das dann aufgestellt, auch finanziell, weil ihr arbeitet ja oder ihr richtet euer Angebot an Kinder aus Familien, die nicht den besten finanziellen Background haben. Und wie habt ihr die Finanzierung auf die Beine gestellt, dass ihr auch, ich weiß nicht, Spenden eingeworben habt, eine Unterstützung, eine öffentliche Förderung? Jenny, magst du was dazu sagen?
Ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass wir sozusagen erstmal nur vor allem die Umsetzungskosten dieser Lernferien stemmen mussten und dann kam nach und nach auch noch ein bisschen was dazu, dann für irgendwann Gehälter und so weiter. Für die Umsetzungskosten, gerade wenn man was relativ neu anfängt, ne, das ist irgendwie neu, innovativ, dann kann man überall reinschreiben, innovativ, und das stimmt ja auch, und dann kriegt man irgendwie relativ leicht, gerade für so alles, was nicht Personal ist und Sachkosten und so, ganz gut auch Förderungen von verschiedenen Stiftungen, hier lokal in Hamburg vor allem. Und dann kam auch schon ein Auftrag von einer Kommune mit dazu, wo wir uns einfach auf eine Ausschreibung beworben haben und den Zuschlag bekommen haben. So war das dann schon so nicht ganz hälftig irgendwie. Und wir dachten, naja, cool, wenn man das auf verschiedene Füße irgendwie stellt, ist es ganz gut balanciert grundsätzlich. Das ist auch bis heute so, dass wir das ungefähr zur Hälfte aus öffentlichen Mitteln bestreiten können. Die andere Hälfte sind Spenden, die wir einwerben und kein Sponsoring. Genau, das haben wir dann nach und nach so aufgebaut. Und jetzt kann man das im Rückblick nach 9 Jahren irgendwie so in 3 Sätzen zusammenfassen. Zwischendurch waren natürlich die mega Durststrecken. Und dann trifft man so unternehmerische Entscheidungen. Man stellt noch jemanden ein, die auch noch nicht wir ist. Ja, eine andere Person, die professionell unsere Kommunikation aufbaut. Oder jemanden, der wirklich weiß, wie Buchhaltung geht. Weil um Gottes Willen, da habe ich weder genug aufgepasst in meiner Ausbildung vorher, noch war ich da irgendwie genug dran interessiert, und da reicht dann auch das Growth Mindset nicht, das vernünftig zu machen, neben all den Sachen, die mir mehr Spaß gemacht haben. So. Und natürlich ist man dann auch viel mehr noch in der Verantwortung, muss irgendwie zusehen, dass dann der Laden läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da haben wir uns auch wieder mit viel Einsatz die Zeit um die Ohren geschlagen und mit sehr viel Beratung vor allem auch. Die eine war eben das Stipendium, was wir in dem Social Impact Lab in Hamburg hatten für eine Weile, wo es vor allem Beratung gab und ein bisschen auch Platz zum da sitzen und eine Adresse für die Gesellschaft, die zu gründen ist. Aber auch ganz, ganz viel andere Beratung von Menschen, die Mitstreitende waren, aber auch von unseren Schulleitungen damals, die das mit uns gemacht haben, vor allem von der Zielgruppe, beiden Zielgruppen oder all den Menschen, die dort davon auch profitieren, denn wie du schon sagtest, Sabine, im Sozialunternehmen zahlt die Zielgruppe dafür normalerweise nichts. Wir nehmen so einen kleinen Wertschätzungsbeitrag von den Familien, auch bis heute. Der kann allerdings rückerstattet werden. Von daher kostet es noch nicht die Welt und ist schon auch wichtig und steht jetzt eben auf verschiedenen Füßen, also die öffentlichen Mittel als auch die Spenden, ein bisschen Wertschätzungsbeitrag und auch mal, dass wir eine Beratung verkaufen können oder ähnliches, das ist aber weniger. Ein paar Jahre lang war es ziemlich mühsam, gerade wenn man im Stiftungsbereich dann so unterwegs ist und dann wird gesagt, ja, aber nur die Kosten für Sachgeschichten, also nur der Bus und das Catering, aber bitte nicht eine Aufwandsentschädigung, weil das ist schon Personal. Und liebe Leute, es stimmt nicht, ja? Also das ist tatsächlich falsch. Das sind keine Personalkosten, sondern Sachkosten. Und dennoch, das sieht nicht jeder so und das ist einfach wahnsinnig schwierig. Aber da haben wir uns dann auch einfach nach und nach professionalisiert, auch gesehen, welche Partner, Partnerinnen passen dort zu uns, wer glaubt genug dran, wer lässt sich auch drauf ein. Das sind dann Stiftungen, die schon jahrelang uns fördern, die Reinhard-Frank-Stiftung aus Hamburg beispielsweise, die immer noch dabei ist. Eine Dole-Stiftung, die uns für Dortmund und jetzt auch Bonn fördert, auch schon jahrelang der Geschäftsführer als mein Mentor mit am Start ist. Oder jetzt auch Stiftungen, die im größeren Stil uns auch mehrjährig dann fördern, wie beispielsweise die Deutsche Postcard-Lotterie, eine Soziallotterie, die eben auch dran glaubt und auch weiß, in was sie da investiert, sodass wir jetzt einfach ziemlich gute Finanzierungssicherheit haben und auch mehrjährig wissen, das kann weitergehen, wir können weiter Dinge aufbauen und müssen aber auch nicht irgendwie dem Kind das immer in Rechnung stellen oder der Kommune das sehr hoch in Rechnung stellen, wenn wir gerade skalieren, weil es natürlich mehr Kosten aufwirft. Also haben wir das so nach und nach uns zusammengepuzzelt, sage ich mal. Und zumindest wir drei, aber auch all die anderen Menschen, die dann auch irgendwann für uns tätig waren oder auch mitgestritten, mitgelitten haben, so immer gab es genug Menschen in diesem Team, wo es immer noch Leute gab, die einfach Kraft hatten und wenn irgendwer so ein bisschen schlapp gemacht hat, konnte was umverteilt werden und das auch bis heute so haben wir jetzt auch in dieser ganzen elenden Krise, die jetzt hoffentlich irgendwann zu Ende geht, gemerkt, dass ein gutes Team einfach ja das ermöglicht, dass es auch weitergehen kann, dass wenn mal jemand eine Pause braucht und sei die Pause auch mal 3, 4, 5 Wochen lang und man sich zurückziehen kann und die anderen es mittragen.
Und um nochmal so ein Rundumblick zu haben, wo steht ihr denn jetzt? Wie viele Mitarbeitende habt ihr fest? Wie viele Honorarkräfte habt ihr vielleicht auch im Einsatz direkt in den Projekten? Und Hanna, du hattest gesagt, du hast dich so ein bisschen aus dem Operativen auch zurückgezogen. Was war da auch so der Beweggrund, mal auch die Rolle zu wechseln?
Ich starte mal mit den ganzen Zahlen. Also wir sind in der Zentrale und in unseren kleinen Büros in verschiedenen Städten, beispielsweise Kassel und Dortmund und Mannheim, wo wir nicht alles sind, ungefähr gerade bei 20 Vollzeitäquivalenten, also 20 Vollzeitstellen, die sich aber auf verschiedene Köpfe verteilen. Manche arbeiten ja auch in Teilzeit bei uns, also sind wir dann ein paar 20 Personen auf diesen Stellen. Das sind die sozusagen komplett festen und sozialversicherungspflichtig angestellten Leute bei uns, die auch mehrjährig dabei sind und davon letztlich ihren Lebensunterhalt bestreiten. Dann gibt es immer noch die Leitungsteams, also ein einzelnes Lernferienprojekt für 45 Kinder an einer Grundschule hat ein dreiköpfiges Leitungsteam. Diese drei Menschen sind auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt, allerdings oft auch noch Studierende oder Menschen, die gerade irgendwie im REF sind oder Leute, die gerade ein Sabbatical machen oder so. Das heißt, nicht deren Hauptjob. Wir machen das während der Lernferien in Vollzeit, eben auch bezahlt. Außerhalb der Lernferien Vor- und Nachbereitung ist Teilzeit. Oft sind die auch für ein Jahr an der festen Schule. Und dann sozusagen für die Kinder ist es dann die Schulleitung und das Orga-Team. Und dann gibt es noch, das sind jetzt in diesem Jahr, je nachdem wie viele Lernferien parallel laufen, nochmal so 60 Köpfe ungefähr. Also da hat unsere Personalerin Katja auch ordentlich was zu tun, immer die ganzen Verträge fertig zu machen, alles zu checken. Und das ist eigentlich auch super wichtig, dass es vernünftig läuft und professionell gemacht wird. Auch von jemandem, der da Bock drauf hat und es richtig gut kann. Und dann gibt es nochmal die Ehrenamtlichen. Das sind dieses Jahr so 250 Personen ungefähr, die für 2 Wochen mitmachen, plus nochmal Vor- und Nachbereitung. Manche sind aber auch mehrfach dabei. Oft rekrutieren sich die Leitungsteams aus diesen Ehrenamtlichen, die wir angeworben haben. Die nennen wir Kleinlehrerinnen und die bekommen eine Aufwandsentschädigung und ganz oft auch Punkte von der Uni, wenn sie zum Beispiel Lehramt studieren, da bekommen sie für Studium Generale angerechnet an ganz verschiedenen Hochschulen. Also es ist jetzt schon ein ziemlicher Apparat.
Hanna, was waren für dich die Beweggründe, jetzt nochmal die Rolle zu wechseln?
Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich glaube, dafür muss man tatsächlich so ein Stück weit die Zeit ja knapp 3 Jahre zurückdrehen, weil das war der Zeitpunkt, an dem ehrlicherweise nicht ich alleine, sondern wir alle gemeinsam entschieden haben, und zwar tatsächlich aus so unternehmensstrategischen Gründen, dass die Rolle, die ich vorher hatte, einfach sich sozusagen selber aufgelöst hat. Ich war eine Zeit lang Geschäftsführerin und bin aufgrund meiner zweiten Elternzeit aus der Geschäftsführerinnenrolle zurückgetreten und habe dann schwerpunktmäßig eben die ganze Konzeption rund um das Erwachsenenbildungsprogramm gemacht. Und das war und ist immer noch mein Steckenpferd, das, was ich am liebsten mache. Das war aber vor 3 Jahren auf einem Stand, wo man sagen konnte oder wo wir gesagt haben, das ist so gut jetzt, da müssen wir nicht konzeptionell nicht weiter dran arbeiten. Und jetzt sind wir, Jenny hat ja eben so ein bisschen einen Einblick daran gegeben, wie wir uns so finanzieren, woher wir unsere Gelder bekommen, ja schon immer in so einer gewissen, ja, Erklärungsnot ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wir müssen eben jede Stelle, die wir irgendwie vor allem in unserem Büro in Hamburg haben, auch erklären können. Und mich jetzt weiter zu beschäftigen in einem Bereich, der eigentlich gerade gar keine Beschäftigung benötigt, ja, schien uns allen irgendwie nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, ich stand so ein Stück weit vor der Fragestellung, entweder ich wechsle den Bereich und ich, ja, orientiere mich innerhalb des eigenen Unternehmens um, oder ich ziehe mich zumindest, was die Finanzierung meines Gehalts durch Climb angeht, so ein Stück weit raus. Und da haben wir ein Gesellschafterinnen-Treffen gehabt. Das war im Sommer 2018, wo wir relativ so hart und sachlich uns tatsächlich einfach alle Bereiche angeguckt haben, die es gerade zu bearbeiten gibt, und alle persönlichen Kompetenzen und Vorlieben. Und da passte für mein Profil quasi einfach nichts übereinander. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es unternehmerisch und strategisch die sinnvollste Entscheidung, wenn ich mich zumindest von der Payroll nehme und nur noch in Bereichen tätig bleibe, wo ich sozusagen mit einem geringen Stellenanteil oder sogar auf Honorarbasis meine Kompetenzen mit einbringen kann, aber eben nicht mehr Vollzeit bezahlt werden muss. Und dann habe ich meine Elternzeit genutzt, um mich in einem anderen Bereich umzuschauen und da eben eine Stelle zu finden, die sozusagen mein Gehalt bezahlt.
Und war das schwierig für euch im Team, diese Entscheidung zu treffen und das auch, also das, was ihr so zusammen aufgebaut habt und auch in der Dreier-Gruppendynamik, was ihr so bewegt hat, das zu verändern und auch ein Stück weit aufzulösen?
Also ich finde es gerade total spannend. Ich kann das für mich ja beantworten. Ich fand es erstaunlicherweise nicht schwierig, überhaupt nicht, weil wir schon immer sehr viel daran gearbeitet haben, tatsächlich so Rollen zu trennen. Das heißt, in meiner Rolle als Gesellschafterin und Gründerin war es die absolut sinnvolle, logische, einzig richtige Entscheidung, die man treffen konnte. Und für mich persönlich war aber klar, ich verliere dadurch überhaupt gar nicht den Anschluss an das Gründerinnen-Trio und auch nicht an die GmbH. Also auf der Gesellschafterinnen-Ebene nehmen wir Jens, den zweiten Geschäftsführer, eigentlich immer noch so mit. Also da hatte ich das Gefühl, ich bin weder strategisch noch inhaltlich noch freundschaftlich da irgendwie raus. Und ehrlicherweise hat es mir schon auch so ein Stück weit in die Hände gespielt, dass ich dann eine Zeit lang einfach einen anderen Beschäftigungsschwerpunkt hatte, mit 2 kleinen Kindern zu Hause. Ich habe tatsächlich gemerkt, in dem Moment, als ich dann mit so einem knappen Jahr Abstand danach oder so 9 Monaten Abstand danach woanders angefangen habe zu arbeiten, da hatte ich 3 Monate, die sind mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Einfach, weil ich die Art und Weise, wie wir bei Climb arbeiten, also die habe ich schon sehr geschätzt, während ich da gearbeitet habe. Ich glaube, im Rückblick beziehungsweise im direkten Vergleich mit der Arbeit woanders wusste ich das noch viel mehr zu schätzen und habe es doch auch sehr, sehr, sehr vermisst und tue es heute noch. Aber so wirklich schwer gefallen ist es mir nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jenny, oder ob du auch stellvertretend für Charlotte so ein bisschen was antworten kannst.
Sicherlich. Gerade als du von dem Treffen aus dem Sommer 18 erzählt hast, ich habe das, bin mich da nochmal so hin zurückversetzt, wo wir da um den Tisch saßen in der Sonne auf der Terrasse und so. Und eigentlich war es ja total das krasse Thema, wie Hannah gerade beschrieben hat. Durch diese Rollentrennung irgendwie ist es uns gar nicht so schwer gefallen auf dieser professionellen Rolle-Geschichte. Dann sagen wir auch gerne dazu, ich als Gesellschafterin sage jetzt nochmal so, ich als Jenny merke aber einen Schmerz so, und auch wenn ich daran zurückdenke, ist mega der schöne Tag gewesen. Aber so auf der Freundschaftsebene einfach dann zu wissen, ich meine, es war eh klar, Hannah geht in Elternzeit, ist eine Weile jetzt nicht aktiv am Arbeiten so. Von daher wäre das eh gekommen, einfach, dass man sich nicht mehr so jeden Tag im Büro sieht. und dann mal eben Mittagessen geht und sowas, ne? Also das fällt dann ja weg. Oder jetzt irgendwie ähnlich wie jetzt gerade in dieser ganzen Lockdown-Zeit, dass man eben nicht die Kollegin mal hat für einen Schnack und auch mal einen Kaffee trinkt und mal Mittag isst. So. Das natürlich war dann auch schon im Gespräch irgendwie klar, dass das fehlen wird. Auf der professionellen Ebene eben nicht. Und mehr, ich war auch ganz am Anfang die Geschäftsführerin. Einfach so ein bisschen auch so, eine muss ja. Und ich habe als erstes die Hand gehoben oder als letztes sie nicht runtergenommen, wie auch immer. Man weiß ja auch gar nicht, was das heißt. Da steht auf dem Zettel irgendwas und dann macht man das halt. War jetzt nicht so meins, aber dann auch, ne, sich von dieser Rolle auch, dann von diesem Titel, dieser Position, auch wenn das bei Kleinbusiness nicht das Krasseste ist, so, ne? Weder vom Gehalt noch von Statusgeschichten her, wusste ich ja auch, wie sich das auch so anfühlt, ne? Davon dann so zurückzutreten und sich etwas Neues zu wagen, ist ja auch immer eine mutige Entscheidung. So. Von daher mehr tatsächlich diese Hochachtung, Bewunderung für Hannah, dann halt zu sagen, nee, das passt halt auch nicht. Und bevor wir uns jetzt hier als Gesellschafterin eine neue Stelle schaffen, nur damit ich beschäftigt bin, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und das ist letztlich ja eigentlich, was du gerade beschrieben hast, Hannah, Stärkenorientierung gelebt. Ja, also genau das, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich gerade auch nicht kann, was ich aber vielleicht noch möchte und wo ich das finde, gucke ich mir an. Wenn ich es da nicht finde, halt woanders. Und dennoch behalte ich mir da einen Teil sowohl beruflich, professionell als auch die Freundschaften so bei. Und das ist ja genau das, was wir für die Kinder, die zu klein gehen und letztlich für alle Kinder oder für alle Menschen auch möchten. Ne? Also diese Art von Selbstverwirklichung. Und da auch durchaus analytisch mal drauf zu schauen, aber auch zu merken, so, hey, woran hängt da mein Herz und was möchte ich eigentlich und wie orientiere ich mich um und wie geht's mir damit? Das sind ja genau Dinge, die wir bei den Lernfällen im ganz Kleinen und bei uns selber auch im eigenen Leben tun und umsetzen.
Das ist eine wunderbare Überleitung, weil ich gerade im Kopf nämlich schon überlegt habe, so, wir waren jetzt viel bei euren Strukturen, bei dem Unternehmen an und für sich, bei euren Rollen und ich möchte gerne natürlich auch den Fokus noch mal mehr auf die Inhalte und auch auf euren pädagogischen Ansatz und euren Anspruch daran richten. Und von daher, Jenny, ist es super, dass du mir da schon den Ball zugespielt hast. Was genau ist das Besondere an Climb? Ich habe gerade schon rausgehört, eine Stärkenorientierung, dass ich als Mensch, also dann auch als Kind, die bei euch zu Gast ist, ja, und Teil der Lernferien ist, dass ich mehr herausfinde, was ich eigentlich kann, was ich gerne mag, was vielleicht auch meine Superpower ist irgendwie. Ja, also was genau ist das Besondere? Was ist die Idee hinter eurem Konzept?
Ich fange mal an, weil im Endeffekt ist das tatsächlich die Zusammenfassung, die wir immer geben, wenn uns jemand fragt, was macht ihr denn da eigentlich und was macht Climb so besonders? Dafür muss man, glaube ich, das Bildungssystem so ein Stück weit kennen. Ich meine, das tun ja viele aus eigener Erfahrung. Aber je weiter man da reinguckt, desto mehr merkt man, wie besonders es ist, Kindern und auch jungen Erwachsenen die Frage zu stellen, was kannst du richtig gut, im Gegensatz zu, was kannst du eigentlich nicht oder noch nicht? Und diese Idee, dass wir Kinder von ganz klein auf, also ab der Vorschule, ab 4, 5, 6 Jahren fragen, was kannst du richtig gut und sie darin begleiten, das herauszufinden und vor allem nicht nur das herauszufinden, sondern dann auch noch die Anschlussfrage zu stellen und wie kannst du das, was du jetzt schon richtig gut kannst und was du richtig gerne machst, so nutzen, dass du auch in den entweder Schulfächern oder Bereichen, wo du vielleicht noch Schwierigkeiten hast oder die dir nicht so leicht fallen, irgendwie gut durchkommst. Also was kannst du richtig gut und wie kannst du das dann einsetzen, ist die Kernfrage, die wir bei den Lernferien stellen. Und wir nennen das ganz gerne Arbeit an den Zukunftskompetenzen. Das heißt, wir vermitteln den Kindern viel weniger fachliche Inhalte im Bereich Mathe oder Deutsch. Das tun wir auch. Der Fokus liegt allerdings immer auf den Zukunftskompetenzen. Das heißt, in der Schule oder im Schulbereich heißt das oft die überfachlichen Kompetenzen. Das ist sowas wie Durchhaltevermögen, Planungskompetenzen, aber auch, wenn ich mir einen guten Plan gemacht habe, wie setze ich den denn eigentlich um? Also Umsetzungskompetenzen, Zusammenarbeit, Zurückhaltung, wenn es gerade um den Einsatz von anderen Kindern oder anderen Erwachsenen, anderen Menschen geht. Und insgesamt ein konstruktives Miteinander, in dem ich mich als Teil einer Gesellschaft, Teil einer Schulklasse, Teil einer Ferienfreizeit, was auch immer, gut und gewinnbringend einsetzen kann. Das ist das, was wir bei den Lernferien fördern. Und das ist das, was wir gerne möchten, dass die Menschen, die bei den kleinen Lernferien teilnehmen, ob jetzt Kinder oder Erwachsene, in ihre Bildungssysteme zumindest mal mit hineintragen. Also das heißt, dass sie das so sehr verinnerlichen, dass sie im Idealfall in ihre Schulklasse gehen oder auch nach Hause und auch andere Menschen fragen, was kannst du denn eigentlich richtig gut und wo könntest du das denn noch einsetzen?
Wie sehen denn eigentlich so typische Projektwochen aus? Also wenn ein typisches Projekt 2 Wochen geht in einer Schule, wie ist es aufgebaut? Also wie muss ich mir das auch als Mutter vorstellen, wenn ich jetzt mein Kind dahin schicken würde? Jenny.
Also Frau Bertram schickt dann am Morgen um 9, weil dann kann man besser ausschlafen, ihren Sohn oder ihre Tochter zu uns. Und wir starten erstmal auf dem Schulhof. Vielleicht kommt das Kind schon um 8:45, vielleicht um 9:05, dann noch so hingerannt. Und man hört schon von Weitem, ein bisschen so ein Klatschrhythmus. Und mit dem rufen wir 9:00, um 9 auf dem Schulhof alle zusammen. Also alle Kinder, alle Kleinplärerinnen, das ganze Leitungsteam, vielleicht sind noch Gäste da für den Tag. Und stellen sie so einen großen Kreis auf. Und es werden erstmal alle begrüßt. Weil auch schon das Ankommen eine super wichtige Komponente von so einem Tag ist. Und es macht schon was mit deinem Kind, Sabine, in dem Fall, wenn es schon mal begrüßt und ihm einmal die Augen geschaut wird und gesagt wird, hey, schön, dass du da bist. Und alle werden aufgerufen, gehen dann als Raupe, als Flugformation oder sonstiges, was zu unserem kleinen Motto passt. Sagen wir mal, wir machen das Motto Forschen, dann passen Raupen ja eigentlich ganz gut. Also sie bilden eine Raupe und gehen in ihre Kleinklasse. Es gibt dort erstmal ein kleines Frühstück. Mit hungrigen Magen kann man nicht besonders gut lernen. Also Kinder und Erwachsene frühstücken noch was zusammen, vielleicht wird eine Geschichte vorgelesen. Dann ist typischerweise so eine kleine Konferenzsituation, je nachdem, was für ein Tag ist. Wenn wir gerade Mathe machen, ist es vielleicht die Zahl des Tages oder wir stellen eine Forschungsfrage, an der man schon so ein bisschen merkt, hey, es gibt vielleicht auch verschiedene Sichtweisen auf einen Sachverhalt, ne? Und nicht vielleicht die eine Wahrheit oder ich kann mir das betrachten und es gibt Unterschiede zwischen Fakten und Meinungen vielleicht oder sonstiges. Und dann wird schon ein bisschen spielerisch damit irgendwie rum thematisiert in dieser Konferenzsituation. Dann arbeiten die Kinder mal alleine an einem Projekt weiter, wo sie gestern ein Experiment begonnen haben, gucken also, wie die Kresse weitergewachsen ist, messen was aus oder sonstiges. In einer Mathe- oder Deutschlernzeit. Es gibt gemeinsame Arbeitsphasen, wo man im Team oder zu zweit etwas macht, miteinander verhandelt und eine Reflexionszeit, die ist super wichtig. Dein Kind hat dann dort so ein kleines Containerschiff, wo es sich dann für das, was es in der Stunde gemacht hat und auf das es stolz sein kann, ein oder mehrere Container hinklebt. Zum Beispiel würde es sagen, hey, ich habe gemerkt, Lara hatte vorhin irgendwie Kopfweh und dann war ich rücksichtsvoll, weil ich habe mich ein Stück weit weggesetzt, obwohl ich eigentlich auch noch mit ihr quatschen wollte. Das war dann der Rücksichtscontainer, klebe ich mir einen kleinen blauen Container auf und vielleicht auch noch einen dunkelgrünen, weil ich habe das Experiment, was jetzt 3 Tage gedauert hat, heute abgeschlossen und schon was aufgeschrieben und bin darauf stolz. Ein bisschen Briefe, Schreibezeit, Rückmeldung geben. So. Und das passiert am Vormittag 2-mal, also in Mathe und Deutsch, zwischendurch so ein bisschen Pause und Snacks und so weiter. Die Lernzeiten können auch draußen stattfinden, vielleicht gibt es einen Mini-Ausflug im Stadtteil, der Schule wird vermessen oder sonstiges. Nach der Mittagspause gibt es am Nachmittag eine Projektezeit. Vielleicht bin ich als dein Kind in dieser Woche in dem Projekt Stadtimkerei. Und wir waren gestern schon beim Imker im Kleingartenverein zu Gast, der uns was erzählt hat über die Bienen, die gemeinsam leben. Und heute beschäftigen wir uns mit Wildbienen. Und die sind ja Einzelgängerinnen und haben einen ganz anderen Lebensrhythmus. Und dazu erzählt uns vielleicht unsere Kleinplänerin was. Vielleicht schauen wir ein kurzes Video oder recherchieren ein bisschen was in Büchern und wissen dann, okay, weiter geht's jetzt, indem wir kleine Insektenhotels bauen. Und es ist super wichtig, dass die Lebensraum finden, gerade in der Stadt. Und haben vielleicht auch schon so ein bisschen Wiese ausgesät oder so. Und machen das dann und arbeiten da weiter. Und vielleicht steht da im Vordergrund die Rücksichtnahme auf die Natur oder auch das Zusammenarbeiten, weil wir das gemeinsam bauen. Weil das ist ganz schön mühsam, diese ganzen Einzelteile und Halme und so da reinzustopfen. Das sieht total einfach aus, dauert aber super lange und ich muss den Plan machen. Und das wird wieder reflektiert. Um 16 Uhr machen wir natürlich einen Abschiedstanz, weil genau wie das gemeinsame Ankommen ist das gemeinsame Verabschieden mega wichtig. Singen gemeinsam und verabschieden uns nochmal von unseren Lehrkräften, die ganz genau abhaken. Werde ich abgeholt und von wem? Ach, die Frau Bertram ist da, alles klar, die Mama schon. Und vielleicht gebe ich noch eine kleine Rückmeldung zu deinem Kind, dass es heute mega rücksichtsvoll war, weil Lara Kopfweh hatte und das fand ich richtig stark. Von deinem Sohn und bis morgen, wir freuen uns schon. Und vielleicht war das jetzt der Mittwoch, also Tag 3 in Woche 1 und morgen natürlich, denk nochmal dran, ne? Wir gehen in Kletterwald und zieh dir was Gemütliches an, damit du gut klettern kannst. Und das heißt, einmal die Woche gibt es einen Ausflug, vielleicht ist der am Donnerstag dann der in den Kletterwald, wo es ganz viel darum geht, Grenzen auszutesten, anderen zu helfen, sie anzufeuern, sich vielleicht auch mal helfen zu lassen. Und manchmal ist der mutigste Moment, wenn ich mich aus dem Riesenparcours abseilen lassen muss, weil ich nicht mehr kann und es vielleicht später doch nochmal versuche, mit dem grünen Parcours eins leichter und ganz am Ende oder beim nächsten Climb mit dem blauen, der ganz schwierig ist. Und so geht es 2 Wochen lang. Der zweite Ausflug kann was ganz anderes sein, vielleicht in ein Kinderforschungszentrum. Wir sind hier beim Forschen dieses Mal, wo wir auch nochmal Forschende kennenlernen und ein bisschen uns die Sammlung anschauen und im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, da auch wieder Rücksicht nehmen müssen, uns den Plan machen und so weiter. Und am Ende ist gerne ein kleines Abschlussfest, eine Mini-Präsentation, je nachdem, ob gerade Corona ist oder nicht, oder was man machen kann, wo noch Dinge vorgestellt werden, vielleicht wurde ein Tanz entwickelt über die Zeit. Das zweite Projekt, in dem ich war, war vielleicht Gefühleforscher und dazu wird ein Theaterstück aufgeführt oder sowas in der Richtung, sodass dann die 2 Wochen mit Spaß und Freude, aber auch natürlich mit herausfordernden und ganz, ganz vielen Lernmomenten zu Ende gehen.
Was ich spannend finde, ist, also du gibst mir so das Gefühl, das ist total eingebunden in den Ort, in den Stadtteil vielleicht auch. Also ja, wenn ich jetzt das so vor Augen habe, ne, dann schließt es so nahtlos an, eigentlich an das, was ja in der Schulzeit auch idealerweise laufen soll, dass man mal so Unterrichtsgänge macht und zum Beispiel den Stadtteil erkundet. Ihr habt ja vorhin erzählt, dass ihr auch an verschiedenen Standorten, an verschiedenen Schulen das Ganze auch macht. Wie könnt ihr sicherstellen, dass diese Einbettung in die Schulen und auch in, ich sag mal, die Lebensrealität der Kinder gelingt? Hanna?
Also ich glaube, dass das A und O dafür, dass das gelingt, sind tatsächlich unsere sogenannten Lokalkoordinatorinnen und Lokalkoordinatoren. Das heißt, diejenigen Climb-Angestellten, die an diesem Standort, also jetzt zum Beispiel in Dortmund oder auch in Kassel oder in Mannheim, arbeiten, ihr Büro haben und sich sozusagen vor Ort am besten auskennen. Viel besser, als wir das jetzt aus der Entfernung machen könnten. Und die sind nicht nur in engem Austausch mit der Kommune für finanzielle Themen, sondern tatsächlich eben auch in ganz engem Austausch mit den Schulen, an denen da Climb stattfindet. Meistens gemeinsam dann relativ schnell auch mit den Projektleitungen, also mit denjenigen, die tatsächlich vor Ort dann die Lernferien planen und auch durchführen. Und wir arbeiten so, dass wir sozusagen so eine Art Baukastensystem haben, in dem sich schon ganz viele nahezu fertig vorbereitete Module befinden. Jenny hat jetzt schon mehrfach erwähnt, die Lernferien haben immer so ein Motto, zum Beispiel das Thema Forschen oder Sport und Ernährung oder auch ja, Erkundung des Stadtteils könnte es sein. Und passend zu dem Motto sind dann schon Lernzeitenelemente, nenne ich es mal, vorgeplant. Genauso wie es auch schon eine Sammlung für Ausflugsideen zum Beispiel gibt oder auch eine Sammlung für Projektideen für den Nachmittag. Sodass das Projektleitungsteam, was dann anfängt, das nur noch, und das setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, anpassen muss auf ihre Schule und den dortigen Stadtteil. Das heißt, es ist da schon noch eine ganze Menge Anpassungsleistung, die da gebracht werden muss, weil ja ehrlicherweise muss es ja auch noch auf das Team von ehrenamtlichen Kleinlehrerinnen und Lehrern angepasst werden. Also die beziehen wir natürlich irgendwie auch noch mit ein. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Hobby-Imker dabei ist, dann kann er natürlich am Nachmittag ein anderes Projekt anbieten als eine Theaterpädagogin, sodass man sagen kann, aus diesem Baukasten können die sich ganz viele Elemente schon rausnehmen, die ehrlicherweise auch einfach im Laufe der Zeit so zusammengewachsen sind und aber von uns und vor allem auch von den Lokalkoordinatorinnen und Koordinatoren immer wieder überarbeitet werden. Und dann findet die Anpassungsleistung statt. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum für uns die Lernferien weit, weit, weit vor den tatsächlichen Schulferien anfangen. Also die Hauptarbeit für alle Menschen, die bei Climb angestellt sind, ist eigentlich gar nicht am ersten Ferientag so richtig intensiv, sondern in den Wochen und Monaten vorher, wo man eben unter Umständen, wenn man ganz neu an einer Schule ist, auch einfach mal rund um die Schule spazieren muss und gucken muss, ist denn da eine Feuerwache in der Nähe und kommt man da mit dem Bus überhaupt hin und wie leben denn die Kinder auch, die an diese Schule gehen? Vielleicht, was ist der Spielplatz, den sie alle kennen und so weiter und so fort. Und die zweite Sache ist tatsächlich das, dass wir versuchen, und das finde ich, gelingt auch in ganz vielen Fällen sehr gut, in einem ganz engen Austausch mit den Schulen zu sein und einfach da auch so ein bisschen zu fragen, was macht ihr denn hier schon? Was könnt ihr uns vielleicht über die Kinder, die hier sind, schon sagen? Was könnt ihr uns auch über den Stadtteil, in dem wir uns hier befinden, schon sagen? Und dadurch entsteht eben auch im Idealfall genau der Eindruck, den du eben hattest, nämlich es geht quasi nahtlos ineinander über. Und Climb ist ein Teil der Schulwelt für die Kinder. Die wissen zwar irgendwie, ist das alles ein bisschen anders und das sind auch andere Leute, aber im Idealfall merken die jetzt nicht, dass das so groß was anderes ist als das, was normalerweise in der Schule passiert, sondern nehmen das einfach als einen Teil ihrer Schulerfahrung wahr.
Wie kommt ihr denn an die Kinder ran und wie erfolgt auch die Kommunikation dann mit den Eltern? Weil aus meiner Erfahrung heraus sind zum Beispiel Zettel im Ranzen nicht immer die zuverlässigste Variante. Und das andere ist ja auch, dass es auf Seiten der Eltern ja durchaus auch Hemmschwellen geben kann. Zum Beispiel, wenn die deutsche Sprache gar nicht so kompetent genutzt werden kann in solchen Themen, um das zu verstehen, zu begreifen, oder weil Arbeitszeiten so ja schichtabhängig sind, dass irgendwie von Lehrkräften auf Eltern wenig Kontaktmöglichkeiten bestehen. Also da gibt es ja unheimlich viele Barrieren irgendwie. Wie kommt ihr an die Kinder, an die Familien ran und wie werden die Kinder auch ausgesucht? Weil, so wie ich euch verstanden habe, geht es ja ganz speziell um Kinder, die auf einigen Ebenen auch benachteiligt sind. Also es geht speziell nicht um die Kinder, wo die Eltern auch das Geld haben, das zu finanzieren und nochmal extra Ferien zu finanzieren, sondern es geht ja genau um die Kinder, die das nicht haben und damit auch von ja einigen Sachen abgeschnitten sind an einigen Stellen. Wie stellt ihr das sicher, Jenny?
Ich fange mit der zweiten Frage an. Also wer ist die Zielgruppe und wie stellen wir sicher, dass sie angesprochen wird? Das ist tatsächlich eigentlich eine traurige Geschichte, denn in Deutschland sind die Grundschulen ja auch nach dem Sprengelprinzip, ne, normalerweise aufgebaut, also kurze Beine, kurze Wege. Das macht ja erstmal auch Sinn. Aber da in Deutschland das Wohnen sehr segregiert ist, tatsächlich nach Einkommen, und das korreliert auch wieder mit Migrationshintergrund, mit Bildungsdistanz oder auch nicht, schon bei der Schulauswahl, die wir treffen mit einer Kommune gemeinsam, also Beispiel, wir gehen in eine neue Kommune in Hessen und schauen dann, okay, in welchem Stadtteil ist der Sozialindex entsprechend, dass es passt. Das heißt also auch, wie viele Kinder leben beispielsweise im Bezug von Transferleistungen wie Hartz IV, welche Kinder sind berechtigt fürs Bildungs- und Teilhabepaket. Diese typischen Marker, da gibt es natürlich aber auch noch wesentlich mehr. Und da sind wir dann auch im engen Austausch mit der entsprechenden Schule, wenn die sagt, hey, kann ich mir vorstellen, hier gibt es genau diese Zielgruppe, der würde es gut tun aus ganz verschiedenen Gründen. Das können fachliche Gründe sein. Mal ist aber auch der Grund, es läuft halt gerade einfach eine wahnsinnig komplizierte Trennung im Elternhaus. Und für die Kinder ist es halt auch cool, mal für 2 Wochen nicht mittendrin zu sitzen. So, das kann also ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben. Und wenn also die Schulen ausgewählt sind, dann im engen Kontakt und Absprache mit der Schulleitung, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und wen man da alles hat, Ganztag, schauen wir eben, dass wir eine möglichst niedrigschwellige Ansprache machen, sogenannte aufsuchende Elternarbeit. Wir laden also nicht zu einem Elternabend ein. Es geht darum, dass wir eben schauen, okay, möglichst auch Zeit und Ressourcen sparend. Also wir stellen uns hin ans Schultor beim Bringen und beim Abholen, um mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Manchmal ist da auch noch jemand dabei von einem Elternverein, die Person, die vielleicht übersetzen kann, oder ein älteres Kind. Gerade wenn es uns schon länger an der Schule gibt, läuft das meiste sowieso bei Mundpropaganda und gar nicht wirklich viel über Zettel und so. Aber erstmal ist vor allem eine lockere Ansprache der Eltern beim Bringen und Abholen. Hey, bald sind Ferien. Schauen Sie mal hier, wir haben ein bisschen Infos mitgebracht, Mini-Flyer, wo es dann auch nochmal verlinkt zu einer Seite, wo es auf verschiedenen Sprachen die Infos gibt. Das ist neu, nochmal Bulgarisch, klassischerweise Türkisch-Arabisch. Wir haben die ganzen Sachen dann übersetzt, sodass die Eltern sich schnell ein Bild machen können und die Kinder, die ja oft genug dann das auch doch weitertragen können. Dort setzen wir eben an, indem wir zum Beispiel auf dem Pausenhof, wenn es das Motto Forschen gibt, in den Ferien Mini-Experiment für die Kinder anbieten. Die können das machen, sich auch ein Zettelchen mitnehmen und dann, wenn die Eltern nochmal klein hören, die Kinder fanden es schon cool, dann hat man es schon so ziemlich viel abgedeckt. Und dann, je nachdem, wie groß der Ansturm, sag ich mal, auf diese 45 Plätze, maximal 60 Plätze ist, muss man dann eventuell nochmal gucken, ob es eine kleine Warteliste gibt. Das ist je nach Schule super unterschiedlich, ob das dann echt nach Anmeldezeit Punkt geht, wenn es gerade darum geht, den Familien auch zu signalisieren, es geht hier darum, dass du dich jetzt auch kümmerst sozusagen, oder eben zu gucken, wo ist die Bedürftigkeit, auf welcher Ebene auch immer am höchsten, dass man vielleicht nochmal die Liste so ein bisschen durchpriorisiert. Normalerweise passt es aber ziemlich gut mit den angebotenen Plätzen auch. Manche fahren ja auch doch in Urlaub oder machen was anderes oder sind gerade sonst wenig da. Das haut also meistens ziemlich gut hin von angebotenen Plätzen her. Und dann die Kommunikation mit den Eltern auf verschiedensten Wegen, selten mal E-Mail, teilweise Telefon, viel WhatsApp oder solche Geschichten, wo wir es natürlich auch ein bisschen leichter wieder haben als jetzt die, ich sag mal, die echte Schule, die sich da auch um ganz andere Vorgaben kümmern müsste. Wir haben diverse Instagram-Kanäle, auf denen Eltern uns auch durchaus folgen. Die Eltern sind ja auch teilweise einfach auch eine Generation, die eher auf Instagram als auf Facebook oder so unterwegs ist und das dann da mitschneidet, was wieder passiert. Wenn dann Felix eine Story reinstellt, dass er jetzt an der einen Schule war und da wieder vorbereitet und einen Schulleiter gerade getroffen hat, dann sehen das manche Eltern und schreiben ihm einfach eine DM. So, und darüber hat er dann da wieder den Kontakt, was anderes als einen formellen Brief zu schreiben und den in den Ranzen zu stecken, wo er dann zerknüttelt. So, also auf verschiedenen Wegen. Und gerade jetzt in der Pandemiezeit war es natürlich nochmal herausfordernder, gerade an neuen Schulen. Auch da ist es gut gelungen, gerade auch, weil dann Schulleitung, Sozialarbeit und so weiter total mitgezogen haben, Eltern nochmal darauf angesprochen haben auf verschiedenen Wegen, sodass es dann am Ende rüberkam, das gibt es, das ist auch sicher. Das fand ich auch ein großes Thema. Natürlich sehr, sehr viel Angst auch um die eigenen Kinder herrschte. Das kann ich als Mutter auch nur genauso widerspiegeln. Ich würde mein Kind jetzt auch nicht einfach irgendwo hinschicken, wo ich nicht weiß, ist da ein vernünftiges Konzept, wird getestet, wie läuft das, ist da Abstand, wo kommt das Essen, in welchem Container so ungefähr. Das wurde alles ordentlich gewährleistet, dass wir das vernünftig kommunizieren, den Eltern auf verschiedenen Wegen mitteilen, sie auch, soweit es denn geht, so Einblicke haben lassen können und eben auch dann mit der Schule gemeinsam gut auftreten können, weil da ja gerade noch im Bereich Grundschule einfach auch sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis ganz oft auch herrscht zwischen Familie und Lehrkräften, auch wenn es manchmal so in der öffentlichen Darstellung anders beschrieben wird. Und ja, klar, da gibt es auch Problemlagen, aber weitaus häufiger ist es doch ein produktives und positives und stärkenorientiertes Verhältnis, was auch in Schule vorherrscht, sodass wir da einfach sehr, sehr gut auch ansetzen können.
Und dieses zweiwöchige Format ist ja erstmal so ein Format der sogenannten Kurzzeitpädagogik. Das heißt, es ist eine punktuelle Maßnahme, die aber, ich sag mal, neben der regulären Schule steht, auch wenn sie eingebunden ist. Aber es ist eben eine Kurzzeitmaßnahme. Wie nachhaltig sind denn Lernferien? Und gibt es für Kinder die Möglichkeit, also wenn ihr jetzt etabliert seid an einer Schule und da auch länger dabei seid, dass die das auch öfter machen können, oder ist es was Einmaliges, und wie wirkt das auch und wie kann so ein einmaliges Format Impulse setzen für die Entwicklung der Kinder?
Ich fange mal an, aber ich schicke direkt vorweg, dass Jenny bestimmt noch was ergänzen kann. Diese Frage nach der Nachhaltigkeit ist natürlich eine, die wir uns auch ganz oft und auch immer wieder stellen und gestellt haben. Ich glaube, die simple Antwort ist, so wirklich nachhaltig ist natürlich eine einmalige Teilnahme an 2 Wochen Lernferien, so gut sie auch sind, nicht. Also das funktioniert nicht, das können aber auch 2-wöchige Lernferien ja gar nicht sein. Das heißt, in Richtung Nachhaltigkeit geht es dann, wenn entweder die Kinder erneut teilnehmen, was sie durchaus können. Also es ist nicht in jeder Kommune immer gesichert, dass wir an einer Schule mehrere Male sind. Da gibt es einfach kommunale Unterschiede. Aber im Idealfall ist es schon so, dass die Kinder erneut teilnehmen können und das auch gerne tun. Da gibt es dann auch eine ganz spannende Mischung aus Kindern, die schon mal teilgenommen haben und Kindern, die das erste Mal teilnehmen. Ich finde, das ist der Zeitpunkt, wo ich für mich immer sagen würde, da sehe ich die Nachhaltigkeit. Also wenn ein Kleinkind, was das ganze Prozedere und die ganzen Rituale und alles schon kennt, das einem neuen Kleinkind erklärt, dann sehe ich total, wie nachhaltig das ist. Diesen Effekt haben die Lernferien natürlich auch. Dadurch, dass sie doch für viele Kinder was ganz Besonderes sind, auch weil wir die Zielgruppe haben, die wir nun mal haben, die eben in den Ferien jetzt nicht ein Abenteuer nach dem nächsten erleben, sondern oft als Kontrastprogramm eben etwas, ja zumindest mal nicht ganz so Spannendes und nicht ganz so Abwechslungsreiches erleben würden, wie wenn sie zu den Lernferien kommen. Und ich glaube, die andere Sache, die passiert, die die Lernferien nachhaltig macht, ist tatsächlich das, was die Kinder mit in die Schule tragen. Also, dass wir immer mehr Rückmeldungen bekommen von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern, die zum Beispiel sagen, wir haben jetzt mal versucht, auch sowas wie die Containerschiffe, die ihr benutzt, im Unterricht zu verwenden. Oder, ach, ihr macht das immer so nett mit diesem Klatschkreis, das haben wir jetzt auch mal probiert. Und das ist nicht auf unser Bestreben hin passiert, sondern weil die Kinder in ihre Klasse zurückgehen und sagen, ich habe was richtig Cooles gelernt in den Lernferien, da machen wir das immer so. Bis hin zu, wenn einer aufs Klo muss, dann setze ich da ein Klotier auf meinen Platz. Das haben die vielleicht in der Klasse so noch nicht gemacht und dann übernehmen sie das. Und das ist was, was ehrlicherweise mich auch überrascht hat, in welchem Ausmaß das passiert, dass bei den Kindern sich da Sachen verfestigen, dass die viel mehr mitnehmen, als ich gedacht hätte, ehrlicherweise. Und dann gibt es quasi noch eine dritte Nachhaltigkeitskomponente, die ist eher wirklich langfristig gedacht. Und das sind die Erwachsenen, die ja zumindest zu einem gewissen Anteil angehende Lehrerinnen und Lehrer sind und vielleicht irgendwann mit genau dem Mindset, was wir vermitteln, vor einer Grundschulklasse stehen. Und wahrscheinlich sind das nicht dieselben Kinder, die auch schon bei den Lernferien waren, aber in manchen Fällen ja vielleicht auch doch. Oder die als, wie auch immer, Nachmittagsbetreuerin an der Schule bleiben, weil sie sich da wohlgefühlt haben oder. Und die zumindest die Werte, die wir vermitteln wollen, ins Schulsystem weiter hineintragen.
Ich könnte noch mal so ein O-Ton, Zitat, sowas teilen. Zum Beispiel Patricia, die gesagt hat, auch schon Jahre her, ich verstehe, das, was ihr macht mit uns, das macht ihr, damit wir mutig werden. Denn wenn man mutig ist, dann kann man alles. Und dann haben wir das irgendwo drauf gedruckt auf den Flyer und die Rückmeldung bekommen, das habt ihr da ausgedacht, was ein Quatsch. So, nein, das hat das Kind wirklich gesagt. Und das ist ja, glaube ich, dieses mit dem, was du sagtest, Sabine, mit dem Impuls. Auch manchmal ist auch schon eine ganz kleine Geschichte, eine kleine Intervention, in Anführungszeichen, ein kleiner Impuls, etwas, was etwas ändern kann in so einem Mindset. Oder auch mal an einer Rückmeldung an eine Mutter beim Abholen, der eben zurückgemeldet wird, hey, ihr Sohn hat heute dann einen Streit geschlichtet oder hat sich rausgezogen, als er vorher einen Streit hatte und das fand ich mega stark. Und plötzlich guckt die Frau vielleicht ihren Kind ein bisschen anders an und sie gehen anders vom Schulhof, als sie es sonst getan hätten. Auch das können schon so ein bisschen so kleine Tropfen sein, die dann doch aber stetig etwas verändern können. Das habe ich nämlich gerade in so einer Wissenssendung gelernt, dass manchmal so ein Fluss über sehr, sehr viele Jahre, aber dann doch einen großen Canyon erschafft. Und dieser Canyon der Stärkenorientierung, da möchten wir drauf einzahlen, dass sich dann doch nachhaltige, stetige Veränderung erschafft.
Jetzt hat ja die Corona-Pandemie euch auf verschiedenen Ebenen getroffen. Also einmal euch als Organisation, die eben Lernferien durchführt und das hattest du, Jenny, ja vorhin auch schon gesagt, ne? Also mit Hygienekonzept und so, also was da alles hintersteht. Die andere Facette, mit der ihr ja auch zu tun habt, ist, dass die Corona-Pandemie ja massive Auswirkungen auf das Schulleben hatte und überhaupt auf die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Und es macht ja was zum einen mit dem Bezug zur Schule, mit den Herausforderungen, wie lernt man eigentlich und wie muss ich als Kind plötzlich mich selbstgesteuerter organisieren, als ich das eigentlich müsste, wenn ich zur Schule gehen würde. Und es hat ja dann auch noch die Facette, dass in vielen Familien auch der Stresspegel enorm hoch war, dass finanzielle Sorgen da waren, dass einfach irre viel Arbeit da waren, Kinder, auch Grundschulkinder, viel alleine zu Hause, weil gar keine Betreuung sichergestellt werden konnte. Generell die Angst vor dem Virus, jemanden anzustecken mit dem Wissen, ich gehe zur Schule und ich bin nicht geimpft und was ist, wenn Oma oder Mama oder Papa oder Opa was passiert oder. Also die Kinder sind ja auch extrem gestresst. Und andererseits, so, das ist mein ganz persönliches Empfinden, auch bei vielen Entscheidungen auf politischer Ebene nicht wirklich berücksichtigt worden. Also das Wohl der Kinder stand an vielen Stellen, wie gesagt, nach meinem Empfinden ganz weit hinten an. Mich würde mal interessieren, habt ihr das bei der Durchführung von Ferienangeboten gemerkt und wie fangt ihr das auch auf in eurem konzeptionellen Rahmen?
Ja, wir haben es total gemerkt, auf ganz verschiedene Art und Weise. Also sei es tatsächlich eine Rückfrage von der Mutter, wie ist denn das Hygienekonzept? Was ja, wir haben immer schon Hygienekonzept gehabt bei Klein. Wir sind immer schon vom Gesundheitsamt verifiziert und gestempelt und so weiter. Noch nie hat sowas jemand gefragt. So. Und natürlich, das ist irgendwie in aller Munde und Menschen haben Angst, dann muss man das gut beantworten können. Das konnten wir stets. Wir haben es gemerkt, einerseits bei Kindern, die dann plötzlich uns auch gesagt haben, boah, hier kann ich, also nicht, vielleicht nicht genau in den Worten, aber hier kann ich endlich wieder mal ein Kind sein. Also wir einfach gespielt haben und mega ausgelassen und sich einfach so gefreut, ihre Freundinnen wiederzusehen und mit denen was zu machen und gleichzeitig noch auf Abstand geachtet. Und Kinder nehmen solche Neuigkeiten ja auch manchmal mit auch ein bisschen mehr Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit hin und Gelassenheit. Nee, ist total wichtig und wir wollen ja auch niemanden gefährden, deshalb halten wir jetzt auch Abstand, aber ich freue mich einfach so, mit Lara zu spielen, wir durften das ganz lange nicht. Aber teils auch, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, Kinder, die das einfach nicht so gut verpackt hatten und dann nicht in ein freudiges Spiel umsetzen konnten, sondern einfach in die ein oder andere Klopperei, was einfach so lange so schwierig und so stressig war, dass es dann auf die Ebene sozusagen raus musste und rausgekommen ist. Und wie haben wir das aufgefangen? Mit möglichst viel Zeit und großen offenen Ohren. Da haben wir natürlich das Glück, dass wir 3 Lehrkräfte pro Klasse hatten, in der Corona-Zeit sogar 4, also Betreuungsschlüssel nochmal enger wurde, plus das Leitungsteam. Und dann teils, gerade in den Schulen, wo wir wussten, hey, da war es auch super schwierig und auch die Kinder, die ein Anrecht gehabt hätten, aufgrund der sozialen Lage, auf Notbetreuung, waren oft gar nicht da und auch nicht erreichbar. Und oft, weil so große Angst ist in den Familien. Also O-Ton einer Schülerin, die kam dann zu uns, weil uns da auch sehr doll vertraut wurde, was schön ist, letzten Sommer. Ja, ich durfte auch die ganze Zeit nicht raus und jetzt bin ich hier und voll gut, weil ich habe auch gehört, jetzt ist besser, aber ich darf auch nicht Bus fahren und wenn, meine Mama hat gerade ein Baby bekommen, ne, es wurde gesagt, wenn ich rausgehe, dann stirbt meine Schwester. Dann ist so, ja, verpack das mal, ne? Das Kind ist 7. Also diese Bürde und diese Verantwortung und dass alle Kinder tragen, glaube ich, solche Sachen jetzt gerade auch mit sich rum, die auch so nicht ausgesprochen waren und dann nochmal, und sei es am Essenstisch mit dem im Glas gekommenen Salätchen, was man da hat, über Sachen zu sprechen und einfach nochmal sich das anzuhören, einfach zuzuhören. Vielleicht auch gar nicht dann eine Antwort drauf zu haben, die hat man nicht. Was sagt man denn dazu? Nicht viel, ne? Also einfach mal auch stehen zu lassen, zu gucken, okay, vielleicht reden wir auch nochmal über Dinge, aber später oder melden es nochmal der Schule später zurück, der Sozialarbeit und vielleicht führen wir auch ein Gespräch mit den Eltern und gucken nochmal, wo hat wer welche News her und schauen, hey, draußen ist es sicher. So, es soll nicht darum gehen, irgendwen drin einzusperren. Da haben wir es total gemerkt. Und wie wir dem auch noch begegnet sind, natürlich letztlich auch in den Lernzeiten, auch durch eine gewisse, ne, Normalität, wieder Schule, Schule als Schutzraum, ist auch total die Flucht eigentlich. Da bin ich wieder Kind, da bin ich in dieser Rolle und nicht in der Rolle von Super Spreader potenziell, weil ich habe doch Nachrichten gehört und denke, oh, Kinder sind gefährlich, da bin ich einfach wieder Kind. Und das hilft mir als Kind total. Aber auch, wenn wir auch in der Mangelung von Ausflugsorten und so, es ging ja ganz viel nicht, die Sachen waren irgendwie verboten, dann war das Rausgehen verboten in den Wald, wo man so denkt, was ist das denn jetzt? Also das ist auch nicht besonders sinnvoll. Aber gut, dann waren wir auf dem Schulhof und haben in Kartons Fantasielandschaften gebaut. Und dort so im Machen und im bildenden Künstlern sozusagen haben Kinder auch ganz, ganz viel letztlich gemacht und aufs Papier oder in die Knete gebracht, so, ne, in den Karton gebracht, auch ein bisschen verarbeitet oder angefangen, dann drüber nachzudenken und dann auch in einem super entspannten Gespräch mit einer Lehrkraft, mit anderen Kindern, in so einem Austausch, in der Reflexion einfach angefangen, drüber zu reden und Sachen rauszulassen, sodass man dem dann weiter begegnen kann und dann natürlich in Kooperation mit den anderen Fachkräften aus der Schule, da sind wir ja auch nicht diejenigen, die da so feuerwehrmäßig mal eben Sachen lösen, aber vielleicht können wir sie hier und da einfach durch mehr Ohren vor Ort, sozusagen ein bisschen mehr Ruhe, weil keine Prüfungen abgenommen werden müssen und so wie so ein Seismograf so ein bisschen entdecken und dann rückmelden. Da kann Hannah bestimmt auch aus der regulären Schulzeit, du bist ja auch Schulpsychologin, da auch noch was zu erzählen.
Ja, ich würde tatsächlich gerne noch eine Sache ergänzen, nämlich ich glaube, was uns jetzt in dieser Corona-Pandemie noch mal mehr als sonst ja, geholfen hat, war tatsächlich dieser Ansatz auf die Zukunftskompetenzen und nicht auf Schulleistungen zu gucken. Weil das ist ja so ein bisschen das, was neben all den Sachen, die jetzt inzwischen alle wissen, für die Kinder ist das schwierig, die waren irgendwie lange zu Hause, durften nicht raus, durften sich nicht treffen, kommt ja jetzt so gerade mit dem zumindest zeitweisen Abklingen der Pandemie direkt der Ruf danach, oh Gott, die haben so viel Lernstoff verpasst. Die müssen unbedingt alle leistungsmäßig jetzt ganz, ganz viel nachholen, aufholen, wie auch immer das überall heißt. Und das am besten in den Ferien, weil Ferien brauchen die ja jetzt nicht, weil die waren ja sowieso die ganze Zeit zu Hause. Und da haben wir, finde ich, als Organisation sehr, also zum einen eine gute Ausgangsposition gehabt, weil wir auch vorher schon gesagt haben, wir machen hier nicht so einen Quatsch mit 2 Wochen Leistung auf Vordermann bringen und Wissen reinprügeln. Und jetzt, ich würde sagen, erst recht nicht oder auch jetzt immer noch nicht. Und damit stehen wir so ein Stück weit tatsächlich auch im Kontrast zu anderen Ferienprogrammen, die jetzt so aus dem Boden gestampft wurden, wo es nur darum geht, dass Kinder Leistung aufholen. Und natürlich gibt es auch bei den Eltern die ganz große Sorge, dass ihre Kinder Leistungen verpasst haben, also oder Inhaltliches verpasst haben. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, haben sie auch. Und trotzdem tut es den Kindern unglaublich gut, dass in diesem kleinen Kontext das nicht ganz oben steht. Und die lernen ja trotzdem was. Also wir machen ja auch trotzdem Fachunterricht. Aber es bleibt eben nebendran genug Zeit, sowohl mit den Eltern als auch noch mal mehr mit den Kindern einfach so zu sprechen über das, was sie so erlebt haben. Und einfach quasi das, was auch verpasst wurde, auf der überfachlichen Ebene so ein Stück weit aufzuholen, kann man wahrscheinlich nicht, aber zumindest dem wieder Raum zu geben. Und das finde ich vor allem dann spannend, wenn man so dahin guckt, was in den Schulen passiert und unter welchem Druck da tatsächlich auch die Lehrkräfte stehen und das zum Teil dazu führt, dass sie sich diesen Raum für das ganze Überfachliche nicht mehr nehmen, sich nicht trauen, den zu nehmen oder das Gefühl haben, sie können sich den nicht nehmen, weil so sehr danach gerufen wird, dass Leistungen aufgeholt werden. Und das, finde ich, hat mich im Austausch sowohl mit den ganzen Lokalkoordinatorinnen und Koordinatoren als auch jetzt so auf der Gesellschafterinnen-Ebene total bestärkt in unserem Ansatz, dass wir einfach gesagt haben, nee, und jetzt erst recht sagen wir, wir glauben daran, dass das nicht das Heilmittel ist, dass die Kinder besser lesen lernen und besser schreiben lernen, sondern die müssen vorher noch was ganz anderes mitbekommen, damit sie das überhaupt schaffen können.
Ja, das sind schöne Worte, weil du gerade sagtest, also es zielt ja jetzt auch dieses große Corona-Nachhol-Aufhol-Programm, ne? Da steht ja die Leistung und die Fachinhalte stehen da so im Fokus und auch wieder, ja, diese Defizitperspektive, was Kinder alles nicht können und jetzt noch weniger können, als sie eigentlich können müssten, ne? Und im Bildungsbereich, und da setzt ihr euch ja schon auch dagegen ab, ist diese Defizitperspektive so aus meinen Erfahrungen gerade im Schulbereich auch doch noch sehr weit verbreitet. Und was ich auch erlebt habe und beobachtet habe, ist, dass auch das Wort Lernen nicht unbedingt attraktiv ist. Wie gelingt euch das denn, über den Begriff Lernferien trotzdem zu begeistern und da auch wieder die Neugier zu wecken, das Interesse und dass die Kinder sagen, jo, das wollen wir machen?
Ich starte mal mit einem Zitat nochmal, das ist von Carlos. Er hat, hey, es macht mir hier Bock, das ist gut. Hier gibt es kein Gemecker und Menschen, die mich mögen. Und es klingt jetzt irgendwie super einfach und dabei ist es unfassbar komplex und da gehören ganz viele besondere Mindsets und Methoden und Kniffe und Reflexionen und so weiter dazu und Lernschritte. Und das zeichnet uns sehr doll aus und dieses so Ferien und Schule oder Ferien und Lernen zu verbinden und wie macht man das den Kindern schmackhaft so ungefähr? Es ist eigentlich, würde ich sagen, das Gegenteil, nämlich Kinder lernen total gerne. Gehen total gerne in die Schule. Und jetzt nochmal so ein kleiner Nachsatz. Vor allem die Kinder unserer Zielgruppe, die aufgrund von ganz bekannten Gründen nicht unbedingt immer die allerschönsten Ferien haben. Das heißt nicht, dass sie jetzt in jeder einzelnen Sekunde total lammfromm da irgendwelche Aufgaben bearbeiten. So um Himmels Willen natürlich nicht. Erstens sind sowieso Kinder und zweitens in der Pandemie sind es nochmal doller Kinder als überhaupt schon. Und wir alle reagieren dann sehr menschlich dann auch mal über. Das ist ja eh klar. Aber dennoch, es wird eher gefeiert. Wir haben von Anfang an auch gesagt, wir nennen es jetzt nicht der große Spaß mit Climb oder was auch immer. Wir haben ganz viel Spaß mit und bei Climb, aber wir nennen es ganz explizit und machen das transparent Lernferien. Und es gibt Lernzeiten und die heißen auch so. Und da wird auch ein gewisser Anspruch erwartet, ein angemessener Anspruch, damit das Kind dann in die Zone seiner nächsten Entwicklung sich arbeiten kann. Weil dann macht es halt auch Bock. Und dann ist Lernen richtig cool, wenn es angemessen ist und ich mich auch ein bisschen strecken muss und auch mal was abarbeiten kann, aber auch mal nochmal mir ein bisschen Mühe gebe, sondern entwickle ich einen gewissen Stolz auf die eigene Leistung, eine Selbstwirksamkeitserwartung, super langes, kompliziertes Wort, und letztlich zahlt es auf, ne, auf mein Durchhaltevermögen, auf meine Widerstandsfähigkeit, Resilienz, wie auch immer du es nennen möchtest, alles ein. Und deswegen mit diesem kein Gemecker, das kann man jetzt auch noch gewaltfreie Kommunikation und transparente Kommunikation, alles Mögliche nennen, dennoch werden natürlich Grenzen aufgezeigt, ja eh ganz klar, und es gibt Regeln und Rituale, die tragen aber auch die Regeln sehr gut durch den Tag. Und Menschen, die mich mögen. Also einfach das einfach, ist auch wieder gut, das Menschenbild. Danach wählen wir halt auch so ein bisschen unsere Leute aus, dass sie in der Lage dazu sind oder das üben möchten, erstmal möglichst vorurteilsfrei oder vorurteilsreflektierend in eine Gruppe von Leuten zu kommen und so im Zweifel an das Gute und an die gute Absicht zu glauben und durch Konflikte sich auch irgendwie durchzuarbeiten für insgesamt den Benefit der ganzen Gruppe. So, ne? Immer wenn Menschen zusammenkommen, gibt es Konflikte und es gibt Schwierigkeiten und manchmal gehen mit Ansage Sachen total schief, aber gerade das sind ja total spannende Lernmomente so, und die machen wir einfach nutzbar und das klappt mal super duper und mal schwieriger, am Ende immer positiv. So, und da stecken wir einfach wahnsinnig viel Moderation, Reflexion, Zeit und Hirnschmalz rein. Von Anfang an haben wir das und das machen wir auch weiter so. Und deswegen ist es auch einfach so erfolgreich und schon seit so vielen Jahren auch so erfolgreich und zeigt auch Wirkungsergebnisse, besonders bei den Kindern, die halt aufgrund ihres Aufwachsens nicht sonst die allerkrassesten Ferienprogramme einfach haben und Sachen machen und an Dingen teilnehmen. Und auch deswegen wählen wir so unsere Schulen aus. Genau deswegen gucken wir so, dass es die Kinder, die am meisten brauchen, Climb auch bekommen und gerne dann als Brücke nutzen, etwas anderes. Ich hatte vorhin von Patricia erzählt, die sagte, hey, mach das, damit wir mutig werden. Patricia hat auch bei einer Kooperation mit einem Sportverein mitgekriegt, dass sie ein Talent irgendwie so ein bisschen für Ballspiele irgendwie hat und hat später angefangen, auch in einem kurzen Gespräch mit der Mutter, die es erst nicht wollte, weil teuer und die Basketballschuhe und so ist alles kompliziert, hat sie im Basketballverein angefangen, auch super erfolgreich in der Jugend gespielt, war dann auch Kapitänin, hat sich da einen super, auch einen tollen weiteren Freundeskreis und ein Netzwerk, was auch wieder ein Schutzfaktor ist, ne, für eine Person, erarbeitet. Die macht bald Abi, ist total eingebunden in ihr Netzwerk und hat trotz aller Schwierigkeiten, so kommt die echt gut durch diese Zeit. Und viele der Kinder, die jetzt auch schon länger nicht mehr bei uns waren, mit denen wir auch so ein bisschen Kontakt haben, haben das auch berichtet. Manchmal auch durch kleinere Impulse, die sie bei uns auch, nicht nur bei uns, aber auch bei uns mitnehmen konnten. Oder so ein Anstoß mit, ich habe dann diesen Verein, ich habe da auch noch weitere Freunde gefunden, die mir ein stabiles Umfeld geben. Und von daher, mit auf den ersten Blick so kleinen Dingen, wo aber ganz schön viel hintersteckt, schaffen wir das, das positiv zu nutzen. Und ja, ich würde sagen, die Wiederholerinnenquoten und die Rückmeldungen und Wirkungsergebnisse geben uns da auch recht. Und deswegen machen wir das genauso weiter. Und bei diesem Aufholpaket, ein Teil ist tatsächlich schulisches Aufholen, schulische Nachhilfe. Das ist auch der größte Teil dieser Gelder. Es gibt natürlich aber auch Geschichten für eine Ferienfreizeit und so. Das wurde teilweise auch an größere Träger vergeben, wo man sich jetzt darum bewerben kann. Da ist schon auch mit dran gedacht. Ich gebe dir aber schon recht, gerade bei diesem schulischen und in Schule stattfindenden soll es vor allem um diesen Nachhilfeaspekt gehen. Und wie Hanna gesagt hat, ne, ohne diese Basiskomponente, ohne eine Basis, auf der ich aufbaue, kann ich auch schlecht lesen lernen. Wenn es mir aber besser geht oder ich mal Sachen aussprechen durfte, habe ich vielleicht auch ein bisschen den Kopf dafür wieder frei. Das zeigen tatsächlich sogar auch Studien, dass dann das nicht so besetzt ist im Gehirn und ich das dann wieder kann. Und da entsteht dann manchmal sowas wie, was habt ihr mit dem Kind gemacht? Plötzlich liest es, plötzlich springt es auf und will in die Schule. Naja, eigentlich haben wir vielleicht gar nicht so viel gemacht als zuhören, aber diesen Mut zu haben, auch mal den Stift wegzulegen und dem Kind zuzuhören, muss man auch erstmal haben. Und diese Souveränität. Und deswegen ist die zweite Zielgruppe der Erwachsenen und Angehenden. Pädagoginnen, so super, super wichtig. Weil wenn die sich das dann trauen, das merken, aus einer Problembeschreibung letztlich, die auch wichtig ist, im Sozialunternehmerinnentum wie in der Schule, in der Bildung, überall, das Problem zu erkennen, zu analysieren und dann zu merken, hey, wo wollen wir eigentlich hin und worauf bauen wir dann auf? Und dann die Souveränität zu haben, hey, das Kind braucht gerade nicht das und schon gar keinen Arbeitsplatz, sondern was ganz anderes und vielleicht das offene Ohr oder einen Ausgleich, einen Boxsack, ein Gespräch, was auch immer. Das zu machen, sich das zu trauen, das macht einen richtigen, krassen Unterschied. Und zwar auch langfristig.
Ja, spannend, wie aus eigentlich so Kurzzeit angelegten Projekten doch was Langfristiges entstehen kann. Also zum einen eine längerfristige Bindung, wenn du erzählst, dass ihr zu Patricia zum Beispiel auch immer noch punktuell Kontakt habt. Ja, also dass ihr auch die Biografien über den Zeitverlauf beobachtet oder auch begleitet an manchen Punkten. Das andere, dass wirklich aus diesen kurzen Impulsen, dass da so ein Samen gesetzt wurde, der dann einfach im Laufe der Zeit ganz widerständig aufgeht und einfach wächst in diesen Kindern. Total spannend. Wir nähern uns tatsächlich so auch der Zielgeraden und ich komme zu meiner klassischen Abschlussfrage und würde Hanna da gerne mit dir anfangen. Nämlich, würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum vielleicht auch nicht?
Das ist ja eine super spannende Frage. Also doch, ich glaube, mit all meinen Erfahrungen würde ich definitiv meinem jüngeren Ich empfehlen, im Bildungsbereich tätig zu werden. Ich würde das vielleicht ein bisschen einschränken. Und ich finde die Position, die wir in diesem ganzen Bildungssystem mit Climb haben, eine sehr komfortable Position. Die kann ich sehr empfehlen, nämlich als Teil des Bildungssystems, der so weit außenstehend ist, dass man sich diese Außenperspektive bewahren kann. Ich glaube, dass das nämlich ganz wichtig ist, gerade im deutschen Bildungssystem, sich nicht zu tief da reinziehen zu lassen, um noch Anstoß für Veränderungen geben zu können. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum ich das empfehlen würde, ist tatsächlich, da kann ich das aufgreifen, was Jenny eben so schön gesagt hat, sind genau diese Lernmomente. Ich glaube, für mich gibt es nichts Schöneres als Menschen, und da kann ich gar keinen Unterschied machen zwischen Kindern und Erwachsenen, dabei zuzuschauen, wie sie etwas lernen. Ich finde diese Momente, wo der Groschen fällt und wo sich die gesamte Perspektive einer Person auf eine Herausforderung ändert, wenn man die miterleben darf und ehrlicherweise auch immer wieder bei sich selber erlebt, wenn man in so einem Lernkontext tätig ist, dann gibt mir das jedes Mal nicht nur so ein Stück weit Gänsehaut, sondern auch einfach unglaublich viel Energie, da weiterzumachen. Und das kann das Kind sein, was endlich verstanden hat, warum dieser verdammte Zehnerübergang so schwierig ist und wie man damit umgeht. Das kann aber genauso gut eine angehende Lehrerin sein, die sagt, jetzt habe ich einfach dem Kind mal nur positive Sachen zurückgemeldet, obwohl es ganz viel falsch gemacht hat. Und es strahlt mich an und kommt gerne auf mich zu. Jetzt verstehe ich, was ihr die ganze Zeit meint mit Stärkenorientierung. Oder es kann die Mutter sein, die sich total freut, dass sie endlich mal was Positives über ihr Kind hört. Diese Momente, wo man einfach sieht, da tut sich was, die sind es, glaube ich, für die ich gerne im Bildungsbereich bleibe, auch wenn es immer wieder Momente gibt, wo ich denke, also man könnte sich auch ein einfacheres Tätigkeitsfeld ausdenken, wo man nicht auf ganz so viele Widerstände stößt. Doch, ich würde es auf jeden Fall empfehlen und ich würde es auch auf jeden Fall wieder machen.
Jenny, wie ist es bei dir? Würdest du deinem Jüngeren selbst einen ähnlichen Weg empfehlen oder würdest du was ganz anderes empfehlen?
Ja, genau wie Hanna. Bildungsbereich unbedingt, zumal der ja auch so breit ist und mit formal, informell, nonformal so viele Dinge bereithält, da ist ja fast nichts auf der Welt nicht Bildung, von daher unbedingt. Und gründen unbedingt auch und doppelt und dreifach und besonders mit solchen Leuten wie Hanna und Charlotte jederzeit wieder, weil einfach, das ist auch immer so ein Spruch von Charlotte, Teamwork makes the dream work und genau so ist es und das leben wir von Anfang an und bis heute. Und wenn ich meinem jüngeren Ich noch einen Tipp mit auf den Weg geben darf, dann wäre es auf jeden Fall, übe, schreibe dir hinter die Ohren die 10-10-10-Methode. Die geht so, mir geht super schlecht, irgendwas ist total schwierig, ein Riesenproblem, Achtung, liebe Zeit, ich stehe voll vor der Wand. Das kann sein, das Kind hat gerade mit dem Stuhl geworfen in der Klasse und ich weiß gar nicht mehr. Oder ich habe irgendwas total falsch gemacht, ich bin Geschäftsführerin, oha, hafte ich jetzt dafür, Achtung, liebe Zeit. Die 10-10-10-Regel geht dann so. Ich überlege mir, ist es in 10 Tagen immer noch schlimm? Ja, wahrscheinlich schon. Ist es in 10 Monaten immer noch schlimm? Dann weiß ich schon, okay, das ist irgendwie krass übergewachsen. Wir sind ein Team, wir können Sachen lösen. Wahrscheinlich kann ich wieder pennen, zumindest besser. Und wir haben irgendwie einen Weg rausgefunden aus einer finanziell prekären Situation. Und in 10 Jahren, tatsächlich lache ich drüber. Und diese 10 Jahre sind jetzt fast rum, seitdem uns ganz am Anfang unter meiner Fuchtel als Geschäftsführerin durchaus ein paar Klopper passiert sind, wo man auch nicht so richtig wissen konnte und Naivität und was auch immer. Und jetzt können wir drüber lachen, beziehungsweise haben so doll daraus gelernt, dass ich mir da eine gewisse Gelassenheit, die ich jetzt dann auch mit Familie und Unternehmen und noch anderen Sachen, die ich so tue, irgendwie mehr erarbeitet habe. Da muss man auch ein bisschen durch. Aber das hätte mir an der einen oder anderen Stelle eine etwas ruhigere Nachtruhe beschert oder weniger hektisches Herumvorwerken so eine Weile. Also wenn ich das mir nochmal mitgeben darf, so rückwirkend, dann erst recht mit einem großen Lachen auf dem Gesicht. Wieder Bildung und wieder Gründung.
Vielen Dank, Jenny und Hanna. Und viele Grüße gehen raus an Charlotte, die im Geiste heute mit dabei war. Ich danke euch für die vielfältigen Einblicke zum einen in das Gründerinnentum, ja, und in den Weg von einer Idee hin zu einem Unternehmen, ja, was ja deutschlandweit an verschiedenen Standorten auch agiert. Und zum anderen auch vielen Dank für die Einblicke in die praktische Arbeit, was genau Kleinlernferien sind und wie wichtig es ist, wertschätzend und stärkenorientiert mit jedem Menschen umzugehen.
Vielen Dank auch dir für die Einladung und deine Zeit. Es hat mega viel Spaß gemacht und auch diese Situation nochmal zu durchleben und die anderen Perspektiven nochmal anzuhören, ist immer wieder einfach total schön und danke für die Gelegenheit.
Ja, da schließe ich mich an. Vielen Dank auch von mir und ich sage das jetzt einfach auch mal im Namen von Charlotte, die wir auf jeden Fall im Geiste immer dabei haben. Auch von der nochmal vielen Dank und viele Grüße.
Das war Folge 11 des Bildungsfrauen-Podcast. Heute mit Jennifer Busch und Hanna Schmidt-Friedrichs, Gründerinnen und Gesellschafterinnen von Climb Lernferien. Lernferien und Spaß schließen sich nicht aus, das habe ich in dieser Folge gelernt. Richtig Gänsehaut hatte ich in den Momenten, als Hanna und Jenny von ihren TeilnehmerInnen erzählt haben, weil es zeigt, welche Veränderungen dieses zeitlich doch recht kurze Format anstoßen kann. Ihr möchtet weitere spannende Bildungsfrauen kennenlernen? Noch mehr Folgen findet ihr zum Beispiel über www.bildungsfrauen.de, aber auch bei verschiedenen Streaming-Anbietern wie zum Beispiel Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal, eure Sabine.